Ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen es waren, habe es jetzt nicht ausgerechnet, etwa 4, 5 Wochen, wo ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Ich habe dort begonnen, als Vorbereitung auf unsere Glaubenskonferenz, über Glauben zu sprechen. Und dann kam ja die Glaubenskonferenz und dann ist das weitergegangen dort, unser Glaube gefestigt worden. Aber vieles ist ja auch einfach vom Geist Gottes ein Stückchen anders gelaufen oder wie soll ich sagen, einfach Wirkungen Gottes waren wunderbar offenbar geworden unter uns, wer dabei war. Aber ich habe auf dem Herzen heute Morgen einfach ein Stück weiter zu sprechen über den Glauben, weil wir ja als Christen angehalten sind, dass wir als die Gerechten, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also unser Lebensstil als Nachfolger Jesu, als solche, die Jesus bewusst zu ihrem persönlichen Retter und Herrn gemacht haben, ist ein Lebensstil des Glaubens. Der beruht eben nicht nur auf dieser Glaubensentscheidung, wo wir uns dann hingewandt haben in unserem ursprünglichen Glauben an Jesus Christus und ihn dann eingeladen haben, unser Retter zu werden, unser Herr zu werden. Und dann ist unser Leben von innen heraus verändert worden. Nicht nur das ist gemeint, aus diesem Glauben, das Ergebnis dieser Glaubensentscheidung zu Jesus hin, ist jetzt unser Leben des Glaubens. Sondern nein, hier wird tatsächlich, die Bibel redet tatsächlich und das ganze Buch ist ja praktisch von der Thematik voll. Es geht da immer um den Glauben. Wir sehen, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall in einer ganz vertrauensvollen, total offenen Beziehung, total freien Glaubensbeziehung, Vertrauensbeziehung zu ihrem himmlischen Vater gelebt haben und dementsprechend eben die Fülle des Lebens, die Gott wollte, genossen und erlebten. Und in dem Moment, wo sie sich von diesem Urvertrauen, von diesem vollkommenen Vertrauen, von dieser vollkommenen Beziehung zu Gott, die basiert auf Glauben, auf Vertrauen, wo sie sich da abgewandt haben und anfingen, ihre eigenen von Gott losgelösten Entscheidungen zu treffen, da kam dieser Bruch und da hat sich der Mensch von innen heraus, wurde verändert, er wurde sündig. Seine geistliche Natur, die vorher identisch war mit der Natur Gottes, heilig, rein, vollkommen, voller Glauben, die hat sich verändert zu einem sündigen Wesen, zu einem ungläubigen, zweifelnden, angstvollen, unverunsichernden Geistwesen, das jetzt in einem Körper gefangen war und nicht mehr wusste, wie man sich jetzt auf dieser von Gott geschaffenen Welt verhalten soll. Und ja, auch die ganze Schöpfung kam unter einen Fluch, sagt uns die Bibel. Und alle Probleme, alle Nöte, alle Krankheiten, alles Elend, aller Mord und Totschlag, aller Hass, alle Kriege, alle Katastrophen, alles, was die Geschichte der Menschheit so kennzeichnet. Es hat ja nie eine Generation gegeben, wo auf der ganzen Erde Frieden gewesen wäre seither. Oder es keine Probleme gegeben hat für eine gewisse Periode der Menschheitsgeschichte. Nein, seitdem ist das Chaos ausgebrochen. Und siehe hier, jetzt sind wir hier. Tausende Jahre später nach diesen Vorgängen. Und das Chaos ist immer noch dasselbe. Und das ist alles entstanden aufgrund dieses Sündenfalls und aufgrund der Loslösung des Menschen von dieser intimen, persönlichen, vertrauensvollen Beziehung zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und die Menschen geschaffen hatte. Alles beruht darauf. Und Gott aber in seiner Liebe, Gott aber in seiner Fürsorge, hatte einen Plan geschaffen, hatte einen Ausweg geschaffen, weil er das ja vorausgesehen hat und hat eine Möglichkeit schon gleich da am Anfang entstehen lassen, wie der Mensch wieder zurückkehren könnte in die Bündnisvereinigung, Bündnisbeziehung zu dem lebendigen Gott, wiederum basierend auf Glauben und Vertrauen. Und eben jetzt im neuen Bund, jetzt wo Jesus praktisch am Ende der Zeit, am Ende der Tage der Menschheitsgeschichte, als Jesus kam in diese Welt und dann all das, was er getan hat, erfüllt hatte und dann wieder zurückkehrte nach etwa 33 Jahren in den Himmel und der Heilige Geist dann ausgegossen wurde und über die ersten Gläubigen und Nachfolger Jesu dann der Heilige Geist Gottes herabkam auf sie und in sie hinein. Das sagt uns die Schrift, dass dies ist das Zeichen der letzten Tage. In den letzten Tagen wird das geschehen, wird der Heilige Geist auf alles Fleisch kommen. So das war jetzt etwa vor 2000 Jahren, seit 2000 Jahren ist nach biblischer Chronologie, nach biblischem Kalender, sind wir in den letzten Tagen. Und in diesen letzten Tagen hat Gott sein Reich, seine Herrlichkeit wieder auf diese Erde gebracht, so, und es wird möglich, und es ist möglich geworden, das zu erleben, was Adam und Eva erlebt haben vor dem Sündenfall, auch jetzt mitten in dieser katastrophalen Zeit und in dieser chaotischen Welt, in der wir leben. Es gibt tatsächlich dieses Auge im Sturm. Das Leben aus Glauben, das Leben in dieser vertrauensvollen, hingegebenen, intimen, persönlichen, leidenschaftlichen Beziehung, Liebesbeziehung, Glaubensbeziehung zu Gott ist das Leben, was Gott schon immer wollte für seine Menschen. Aber wenn du zu Jesus kommst, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und dieses Glaubensleben beginnt, der Anfang gemacht wird, als ich eben vor 1972, vor 43 Jahren zu Jesus kam, begann dieses Leben aus Glauben. Aber eben, das ist ein Beginn. Wenn man zu Jesus kommt und durch Glauben ihn in sein Leben einlädt und zum Herrn und Erlöser macht, dann fängt das Leben aus Glauben an. Und das bedeutet, wir müssen lernen, im Glauben zu leben. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, da ist kein Automatismus drin, dass wenn du jetzt Christ bist und wenn du jetzt Jesus angenommen hast, dann hast du einen Platz im Himmel reserviert. In gewissem Sinne stimmt das. Du bist dann tatsächlich gerettet und wenn du stirbst, kommst du tatsächlich zu Gott in den Himmel. Aber was dazwischen geschieht, ist jetzt nicht nur ein Versuch, jetzt nicht mehr so viel zu sündigen wie früher, weil ich weiß ja, als Christ sollte man nicht sündigen. Sollte man diese bösen weltlichen Dinge nicht mehr so tun, wie wir sie früher getan haben. Das ist eigentlich nicht, worum sich das Christentum dreht. Es ist nicht das Bemühen von netten Menschen, von wohlgesonnenen Leuten, die jetzt eben, okay, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich fluche jetzt nicht mehr so viel, die Neujahrsbeschlüsse und so weiter. Das ist es nicht, wenn du zu Jesus kommst, jetzt versuche ich, mein Leben in den Griff zu bekommen. Das war eine gute Idee oder das ist eine gute Absicht, das ist, kann man respektieren und so weiter. Aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht darum, zu lernen im Glauben, im Vertrauen zu Gott zu leben. Aus dem heraus, was uns jetzt durch dieses Erlösungswerk in Christus, aus dem heraus ein völlig neues Leben und einen völlig neuen Lebensstil zu gestalten. Und das nennt die Bibel Glauben. Das war jetzt kurz einleitende Bemerkung. Noch weitere einleitende Bemerkung. Ja, das ist ja ein umfassendes Thema, dieses Leben aus Glauben. Der Glaube, und weil es ist wichtig, dass jeder von uns, das ist ja nicht nur für die Eiferer, für diejenigen, die halt auch Prediger werden wollen oder die irgendwelche geistlichen höheren Ziele sich vornehmen, die sollen lernen. Die müssen natürlich wirklich lernen, im Glauben zu leben und zu beten und so weiter. Eben ein Karl, der betet für Heilung, der hat Glaube für Heilung. Ja, warum? Weil er Heilung durch Glauben empfangen hat und aus dem gnädigen Wirken Gottes. Natürlich gibt es da, wie soll ich sagen, besondere Pfunde, besondere Begabungen oder Begnadigungen, die Gott uns so unterschiedlich gibt. Aber das Leben aus Glauben ist für jeden Christen eine dringende, höchst dringende Notwendigkeit. Weil sonst wirst du nie das erleben, was die Bibel hier alles verspricht und was da alles zugesagt wird, dass wir in den Wunden Jesus geheilt worden sind, dass Gott sich um all unseren Mangel kümmert und den ausfüllt nach all seinem Reichtum, so dass wir eben nicht mehr den Mangel haben, sondern nachher die Fülle haben. Das ist kein Automatismus, das zu erleben, sondern um das zu erleben, musst du in Gesetzmäßigkeiten eintreten, in ein Leben, in ein geistliches Leben, das Gesetzmäßigkeiten hat, eintreten. Und nur wenn du in diesen Gesetzmäßigkeiten lebst und lernst zu agieren, zu handeln, wirst du auch erleben, was die Bibel verheißt. Aber es gibt sehr viele Christen in aller Welt, die sind total ernüchtert in Bezug auf, was alles möglich ist bei Gott. Und ihr Leben besteht eigentlich vor allem aus Betteln vor Gott, dass er doch gnädigerweise irgendwann irgendwas in ihrem Leben tun möge und sie aus ihrem Schlamassel, aus ihrer Schicksalssituation, in der sie sich gerade befinden, hoffentlich erretten möge. Aber es ist mehr ein Hoffen und nicht ein Überzeugtsein. Durch das, was Jesus getan hat, steht mir das zu. Das ist mein Erbe. Das nehme ich mir. Und Herr, ich erwarte, dass du das bewirkst und du lernst, die richtigen Gesetzmäßigkeiten anzuwenden, wo du weißt, ich bin nicht nur auf, wie soll ich sagen, auf die Gnade Gottes angewiesen. Natürlich sind wir vor allem auf die Gnade Gottes angewiesen, aber da gibt es auch unseren Teil dabei zu erfüllen, um diese Gnade wirksam werden zu lassen in unserem Leben. Oder dem Glaubenden, hat Jesus mal gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Dass dir alles möglich wird, musst du so glauben, wie Gott sagt, dass Glaube aussieht. So, deswegen reden wir über Glauben. Und heute Morgen soll meine Betonung vor allem darin liegen, Thema ist, halte fest, oder Titel ist, halte fest an deinem Bekenntnis. Halte fest an deinem Bekenntnis. Und lass mich dazu gleich in Hebräer Kapitel 4 aufschlagen. Lass uns doch dahin mal aufschlagen, falls du eine Bibel hast noch, dieses Buch, was man früher da benutzt hat, genau, mit Papier und all sowas. Und
so sieht das aus.
Also nicht ein Handy, nicht ein was auch immer für ein Medium. Aber es ist natürlich alles okay. Ist völlig okay, wenn du die Bibel liest im Handy oder auf dem Laptop oder was auch immer du für ein modernes Instrument hast, um das Wort Gottes zu studieren, ist eigentlich prinzipiell nicht entscheidend. Ich mag es halt, aber das kann man ja auch in gewissen Dingen, die kompliziert sind für mich, in den Medien da Notizen zu machen. Hier sehe ich sie vor Augen, da kann ich sie anmalen und dazu schreiben und so weiter. Muss ich mir natürlich immer wieder neue Bibeln kaufen, weil ich alles dann nicht mehr lesen kann mit der Zeit. Aber gut, das ist jetzt hat keine Bedeutung. Aber im Hebräer Kapitel 4, und wenn du keine Bibel hast, kannst du natürlich hier mitlesen auf unserem Beamer, Hebräer 4 und da Vers 14. Und da ist die erste Aussage zu dieser Wahrheit über halte dein Bekenntnis fest. Und ich lese, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Also hier ist genau der Titel beschrieben, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Die Begründung ist, da wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, weil wir diesen Hohepriester haben. Das ist natürlich das Bild, der Blick zurück auf die alttestamentliche Situation, wo das Volk Israel einen hohen Priester hatte, von Gott eingesetzt und so weiter, der einmal im Jahr in das Allerheiligste hineintrat, wo Gottes Gegenwart sichtbar war, am Tag durch eine Wolkensäule, in der Nacht durch eine Feuersäule. Dort in diesem Allerheiligsten Kabäuschen, könnte man sagen, und da war die Bundeslade und so weiter und verschiedene Geräte, die nach Gottes Anweisung da drin sein sollten. Und da aber war die Gegenwart Gottes und da ging der hohe Priester, der das Volk vor Gott vertreten sollte, einmal im Jahr hinein und hat Blut an den Gnadenthron oder an diesen Mercy Seat, an diesen Deckel von der Bundeslade, da zwischen die beiden Cherubime, dieses Blut hingesprenkelt, was geopfert wurde zur Sühnung der Sünde des Volkes Israel. Einmal im Jahr, Yom Kippur, immer noch der höchste Feiertag im jüdischen Kalender und der große Versöhnungstag. So der hohe Priester, von Gott ausgewählt, trat da in die Gegenwart Gottes und vertrat das Volk vor Gott und hat Sühnung erwirkt. Und so im Alten Bund war es so, dann wurde die Sünde des Volkes Israels zugedeckt. Das war ja nicht Blut von Gott, sondern das war Blut von einem Ziegenbock, der extra geschlachtet wurde nach einem ganz bestimmten Ritual, das der Hohepriester reinbrachte. Und dieses Blut von Böcken, heißt es im Hebräerbrief auch sehr deutlich, kann nicht die Sünde wegtun. Es war nur ein Bild auf das kommende Blut des Sohnes Gottes, das dann ein für alle Mal die Sünde nicht nur der Juden, sondern der ganzen Menschheit nicht nur zudecken, sondern buchstäblich auflösen, in nichts auflösen würde. Großartiges Bild, eine großartige Situation. Der hohe Priester repräsentierte das Volk vor Gott. Und wenn das eben das Volk Israel sich dem Bund gemäß verhielt, wie Gott ihnen das gesagt hatte, dann hat Gott all seinen Segen, all seine Lebensfülle auf das Volk Israel geschüttet, wie über kein anderes Volk auf dieser Erde. Und so wurde Israel zu einer Stadt auf dem Berge, zu einem Zeugnis für die ganze restliche Welt. Der Gott der Juden ist der wahre, lebendige Gott. Und wenn du mit ihm im Bunde stehst, wie er das will, dann bist du gesegnet, dann bist du unschlagbar, dann kann dir letztlich eigentlich nichts mehr passieren. Und wenn das Volk Israel in Zeiten, wo sie wahrlich mit Gott gelebt haben, sind sie unschlagbar gewesen. Das waren die herrlichen Zeiten, die es nicht oft gab. Immer sind sie wieder weggegangen, obwohl sie die außergewöhnlichsten Wirkungen dieses lebendigen Gottes erlebten, die sonst keiner erlebte. Aber gut, der Hohepriester, ein Mensch, ein sündiger Mensch, wurde erwählt. Jetzt heißt es hier, wir haben einen Hohepriester, Jesus, den Sohn Gottes, der jetzt uns vertritt, der die gesamte Menschheit vor Gott vertritt. Und er ist nicht nur in das irdische Heiligtum, wo Sühnung entstand, auch damals eingetreten, sondern nein, der ist in den wahren Tempel, in die wahre Gegenwart Gottes, in die wahre Wohnstätte Gottes eingetreten, wo Gott wirklich ist. In den Himmel selber ist er eingetreten und hat sein Blut vor dem Gnadenthron Gottes ausgegossen und eine Sühnung erwirkt, die ein für alle Mal gültig ist. Da braucht es kein zusätzliches Opfer deinerseits oder irgendjemandes von irgendjemand anderem mehr. Halleluja! Also das schon allein ist eine super Predigt, ist aber eigentlich nicht die Predigt, ist nur die Einleitung zu dem, wovon wir reden wollen heute Morgen. Aber es ist halt alles, wenn wir vom Wort Gottes reden, ist alles immer gut. Da könnte man stundenlang verweilen. Es ist immer wieder so großartig. Deswegen freue ich mich auch immer wieder, wenn ich irgendwo predige, weil ich mich dann vorbereite. Ich lese ja täglich meine Bibel und studiere auch. Aber dann bekommst du selber so viel raus. Es ist so. Und du bekommst so eine klare Schau, wie sich das verhält. Und dein Glaube, das ist das Vorrecht eines Predigers. Dass der Glaube, mein Glaube wächst. Ich habe das nicht nur gelernt, ich hole mir das immer wieder neu raus, weil ich immer wieder neu davon profitiere und meine Glaubensmuskeln wieder ein bisschen stärker werden. und ich wieder ein bisschen überzeugter dann im Glauben leben und Dinge deklarieren kann. Und davon habe ich großen persönlichen Nutzen und meine Umgebung genauso. Anyway, also wir haben einen großen hohen Priester, weil wir diesen großen hohen Priester, den Sohn Gottes haben, der für dich, du hast einen hohen Priester, der dich, hier steht es im Kapitel 5, Vers 1, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott. Also die Erklärung zu, was ist ein hoher Priester nach dem eigentlichen Plan Gottes. Er vertritt die Menschen in der Beziehung, im Verhältnis zu Gott. Aber jetzt haben wir nicht nur irgendeinen Menschen, sondern Jesus, der Mensch wurde, voll Mensch war, aber der auch gleichzeitig Gott, der Sohn, Hologos, das Wort Gottes war. Der von Anfang an, der keinen Anfang hat, genauso wenig wie der Vater und wie der Heilige Geist. Jesus, der gleichzeitig Gott ist, der ist dein hohe Priester geworden. Der ist mein hohe Priester geworden. Und er ist eben nicht nur vor Gott erschienen in dem irdischen Heiligtum. Der ist in den Himmel aufgefahren und hat sein Blut vor dem allmächtigen Gott ausgegossen und eben eine Sühnung geschaffen, die unveränderlich ist. Und dort, er hat die Himmel durchschritten. Es gibt in der Bibel drei Himmel. Der erste Himmel, die Atmosphäre. Der zweite Himmel, das All, und der dritte Himmel, das ist der Himmel, die Wohnstätte Gottes, der über allem ist. Das ist nicht nur ein geografischer Ort, weil das Universum allein, das geschaffene Universum, ist ja das greifbare Universum. Das ist ja schon so unbegrenzt groß. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie groß das ist und wo das dann irgendwo aufhört. Aber das ist begrenzt. Und darüber ist Gott, der überhaupt keine Grenzen hat. Und dort ist Jesus, in diesem dritten Himmel, in die Wohnstätte Gottes, ist Jesus, dein Hohepriester und mein Hohepriester, eingetreten und hat uns versöhnt mit Gott und repräsentiert uns jetzt vor Gott. Jesus sitzt nicht nur da und macht Mittagsschlaf seit 2000 Jahren oder sowas und wartet, bis er endlich wieder mal kommen kann und dann runterkommen kann in der Entrückung der Gemeinde und die Sache hier zu Ende zu bringen. Und zwischendrin eben schläft er jetzt für 2000 Jahre so schneewittchenmäßig oder sowas. Nichts dergleichen. Nein, er sitzt zu Rechten Gottes und vertritt uns. In einem anderen Kapitel des Hebräerbriefs wird er genannt, der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Wir werden gleich beschreiben, was ist denn mit Bekenntnis überhaupt gemeint. Aber Jesus ist der Vertreter, ist der Repräsentant dessen, was du bekennst, was du sprichst. Und er repräsentiert dich natürlich nicht für das, was du und ich falsch sprechen, nicht aus Glauben sprechen, nicht aus dem, was das Wort Gottes sagt, dass ein Gläubiger, der im Glauben lebt, sprechen sollte. Das vertritt er nicht. Er kann nicht Lüge repräsentieren. Er kann nicht Unglaube repräsentieren. Er kann nicht Versagen, Ängste und Sorgen, was wird jetzt, oh Gott. Das kann er eigentlich nicht repräsentieren, weil das ist nicht seine Art und Natur, sondern was er vertritt, ist das, was aufgrund der Offenbarung des Willens Gottes hier in seinem Wort, was er sagt, dass sein Wille ist für dich und mich. Wenn du das anfängst kennenzulernen, zu glauben mit dem Herzen und dann eben, das ist die ganze Botschaft, das Bekenntnis festhalten, das hat damit zu tun, das Bekenntnis deines Glaubens, dessen, was du glaubst. Das sollst du festhalten und das ist, was Jesus, unser hoher Priester, vor Gott vertritt. Wenn deine Aussagen, ich bin geheilt durch die Wunden Jesu, weil das 1. Petrus 2,24 mir sagt, weil das Jesaja 53, Vers 6, glaube ich, mir sagt, durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Wenn du das, was Gott sagt in seinem Wort über die Krankheit in deinem Körper. Durch die Wunden meines Sohnes Jesus bist du durch meine Gnade geheilt worden. Wenn du anfängst, das zu sprechen, was Gott sagt über eine Sache, dann wirst du das erleben und erfahren, was Gott gesagt hat, dass du erleben und erfahren solltest, wenn du ihm glaubst. Okay, jetzt sind wir mittendrin. Lasst uns mal, also Jesus, hier haben wir begonnen, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist. Das ist solch eine gewaltige Aussage. Die habe ich selber kaum verstanden. Aber Jesus ist buchstäblich durch die Himmel bis in die Gegenwart Gottes getreten. Und dort hat er sein Blut hingebracht. Dort vertritt er dich und mich jetzt. Und wenn er dich im Glauben leben und sprechen hört, wenn er dich im Geiste wandeln sieht und in deinen Gebeten nach dem Willen Gottes beten sieht, dann bringt er direkt zu Gott Vater selber diese Gebete, diesen Glauben, und dann wird das wirksam beim Thron Gottes, und dann sendet Gott seine Kraft und seine Wirkung oder seine Erlösungskraft, die schon freigelöst wurde, als Jesus am Kreuz dich stellvertretend für dich allen Fluch und alle Sünde und alle Schuld getragen hat, dann kommen diese Kräfte der Erlösung zu dir zurück durch Gottes Wirken des Heiligen Geistes, und es wird wirksam in deinem Leben. Freunde, das ist kein Traum, das ist keine Illusion, das sind keine unverständlichen Konzepte, das sind geistliche Realitäten, das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten. Es ist eben, wie gesagt, das Wirken des Geistes mit dem Wind verglichen. Den sieht man auch nicht, den kann man auch nicht wirklich greifen und wirklich erklären oder so. Aber man spürt ihn, man sieht ihn, man sieht die Auswirkung davon. So ist es mit dem Geist Gottes, mit den Dingen des Geistes. Da ist eine geistliche Welt. Die ist real, die ist vorhanden, die ist aber unsichtbar, die ist in dem Sinne für unsere fünf begrenzten natürlichen Sinne nicht wirklich wahrnehmbar. Wenn du versuchst, die geistliche Welt, wenn du versuchst, Gott, der unsichtbar ist, der Geist ist, der ein Geistwesen ist, wenn du versuchst, den Himmel zu finden, nur mit natürlicher Forschung und Ertasten und Erfühlen und eben mit den fünf Sinnen versuchen, das wahrzunehmen, wirst du nicht fündig werden. Aber wenn du auf den Wegen kommst, die Gott beschrieben hat, dass du ihn finden kannst, dass du ihn erkennen und erleben und erfüllen kannst, buchstäblich, oder seine Auswirkungen an dir wirksam werden, wenn du das tust auf den Wegen, die Gott gesagt hat, nämlich durch Glauben, dann wirst du fündig werden. Dann wird Gottes Geist für dich nicht mehr undefinierbar sein, nicht mehr mystisch, kann man nicht begreifen oder sowas, und diese geistlichen Dinge, was das heißt, im Glauben zu wandeln und zu leben, kann man nicht verstehen. Nein, dann kannst du anfangen, geistliche Dinge zu verstehen. Und dann, wenn du sie lernst zu verstehen, diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten, diese geistlichen, wie muss man glauben? Was muss man tun, wenn man glaubt, um Gottes Wirken zu erleben? Wenn du das lernst und anwendest, wirst du das erleben, was die Verheißung ist. Absolut. Sonst ist Gott ein Lügner. Aber so viele Leute, so viele Christen haben so oft Schiffbruch erlitten und haben mit ihrem Glauben den weggeschmissen, nicht grundsätzlichen Glauben an die Erlösung, und dann warten sie halt auf ihren Todestag und schlagen sich schlecht und recht so durch dieses Leben, aber unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrem Zustand vom Rest der Welt, außer vielleicht, dass sie eben nicht mehr so viel sündigen. Und das ist besser als nicht Jesus zu kennen und nicht im Himmel zu landen, das ist viel besser. Ja, unbedingt, das ist das Allerwichtigste, dass du gerettet bist, dass du Jesus persönlich kennst. Aber Gott hat ein Leben, das nennt man Leben in Überwindung, das nennt man Leben im Sieg, das nennt man Leben im Überfluss, hat es Jesus genannt, das wir erleben können. Und das geht ja nicht nur darum, dass es uns super gut geht und dann ist alles erledigt, sondern nein, dass du eben fit bist, stark wirst, zuversichtlich wirst, damit du gesegnet bist, um ein Segen zu sein für viele andere Menschen das. Amen. Gut, lasst uns weitermachen. Wir dürfen uns nicht zu lange verweilen hier. Das ist ja, ja, anyway. Und eben auch heute haben wir nur, ich kann nicht alle Fragen beantworten bezüglich des Glaubens, kann ich sowieso nicht in dem Sinne, aber einige wollen wir anschauen, ein Aspekt. Lasst uns mal 2. Korinther Kapitel 4, Vers 13 anschauen. Das war das Motto unserer Glaubenskonferenz. Da wir aber denselben Geist des Glaubens, sag mal Geist des Glaubens, haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Also, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, glauben auch wir und darum reden wir auch. Also, erste Aussage war, halte fest das Bekenntnis. Dort war noch nicht die Rede vom Glauben, aber man kann das in Klammer unsichtbar dazufügen, das Bekenntnis deines Glaubens. Glaubens an Jesus, aber Glauben an das, was das Wort Gottes sagt. Hier wird beschrieben, wenn du den Geist des Glaubens hast, und den hast du, wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, wirst du neu geschaffen, wird dein Geist neu, kommt diese Fähigkeit des Glaubens in dein Herz, in deinen Geist hinein. Du kannst glauben, dass ein Geist, der fähig ist, ein menschlicher Geist, der jetzt wieder fähig ist, im Glaubens, in der Glaubensbeziehung zu Gott zu leben. Und eine Eigenschaft dieses Geistes des Glaubens ist, dass er spricht. Dass er spricht. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben, deshalb sprechen wir. Meist wird es in den christlichen Kreisen oder Predigten, wenn man über diese Thematik spricht, und in den Erklärungen, in Bibellexiken oder was auch immer man da zitieren könnte, um sich Texte erklären zu lassen. Meistens wird dieses Bekenntnis des Glaubens und der Glaube, der spricht, begrenzt. Und das ist von mir aus auch die erste Bedeutung dieser Aussage zu unserem grundsätzlichen Bekenntnis: Ich gehöre zu Jesus. Ich glaube an Jesus Christus als meinen Retter und Herrn. Das ist das grundsätzliche Bekenntnis, was wir sprechen, was wir deklarieren in dieser ungläubigen Welt. Aber das ist in der Bibel, da sind wir eben dran, daran zu, das zu verdeutlichen, ist da weit mehr damit gemeint, als nur dieses grundsätzliche, ich bekenne mich zu Jesus, ich glaube an Jesus. Nein, das ist ein grundsätzliches Prinzip, was uns vermittelt wird in diesen Aussagen. Wenn du Glauben im Herzen hast, wenn du Glauben, der durch das Hören des Wortes entsteht, in dein Herz kommt, wenn du den hast, dann ist die Eigenschaft oder die Mechanik oder die Gesetzmäßigkeit biblischen Glaubens ist es, du glaubst mit dem Herzen und du sprichst oder bekennst mit dem Mund, was du glaubst. Okay? Seid ihr noch alle da heute Morgen? Gut. Also der Geist des Glaubens, weil wir den haben, deshalb reden wir auch, deshalb sprechen wir etwas. Und jetzt lasst uns zu Römer Kapitel 10 gehen. Da ist eigentlich eine Passage der Schrift, die ist eine zentrale Aussage des Neuen Testamentes. Hier könnte man auch sagen, hier ist die Formel, in Anführungsstrichen, die Bibel ist keine Formel, aber hier ist ja eine Definition, wie man gerettet wird, wie man von der Sünde und von der Verlorenheit gerettet wird und wie man sich sicher werden kann, dass man von Gott angenommen wird und wenn du stirbst, dass du dann in den Himmel gehst und eben nicht in die Trennung von Gott, in diesen Ort genannt Hölle. Römer 10, ein großes Schlüsselkapitel im ganzen Römerbrief. Und da fängt es im Vers 6 an. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Also Thema in diesen Kapiteln hier ist der Glaube. Und dann auch beispielhaft der Glaube Abrahams und so weiter und so fort. Und dann kommt es eben zu dieser Aussage. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Und dann wird zuerst verdeutlicht in 2 Versen, sprich nicht in deinem Herzen. Also sie sagt etwas, was man nicht sagen soll. Die Gerechtigkeit aus Glauben spricht etwas und dann wird erklärt, was sie sagt, dass man nicht sprechen sollte. Jetzt lasst uns zuerst definieren, was heißt die Gerechtigkeit aus Glauben? Das sind alles Begriffe, die ein bisschen, wie sagt man, holprig sind für unser normales Verständnis. Aber das sind große biblische Begriffe, die wir ruhig lernen müssen zu verstehen. Und die können wir verstehen, wenn wir sie definieren. Ist die Jugend noch dabei? Ist die Jugend noch dabei? Hört die nur Geräusche oder hört die richtig zu? Hallo? Sag, ich bin da. Einer ist da. Gut. Halleluja, Hoffnung. Gerechtigkeit aus Glaube. Wir haben nicht die Zeit, das jetzt schön biblisch alles aufzulegen, aber im 2. Korinther 5, 21 heißt es in Bezug auf Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm oder durch ihn, was? Die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes, damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Also hier, die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Wir sind diese Gerechtigkeit Gottes aus Glauben an Jesus geworden. Du und ich werden als die Gerechtigkeit Gottes in gewissem Sinne bezeichnet. Eine Bezeichnung für einen wiedergeborenen Gläubigen. Du bist jetzt so beschaffen in deinem geistlichen Zustand, dass du nicht mehr sündig bist, sondern gerecht, heilig, sündlos in deinem Geist. Halleluja! Du bist zwar in deinem Fleisch, kannst du immer noch sehr fleischlich sein und das Fleisch hat diese Eigenschaften, diese Tendenz, es ist fleischlich. Fleisch ist fleischlich, deswegen ist es Fleisch. Es ist fleischlich und du versuchst dein Fleisch zu geistlichen Gedanken zu bringen, wirst du schwer haben, das zu bewerkstelligen. Aber wenn dein Geist die Herrschaft über dieses störrische Pferd, genannt das Fleisch oder dein Leib, die Herrschaft übernimmt und du deine Hände, deine Gedanken und dein ganzes äußerliche, natürliche Menschsein dazu bringst, jetzt in die Wege Gottes zu kommen, dann wird dir das gelingen mit der Hilfe des Heiligen Geistes und mit der Kraft der Gnade Gottes. Dann kannst du mit deinem störrischen Fleisch trotzdem Gott dienen. Wundere dich nicht, dass dein Fleisch das nicht immer möchte, dass dein Fleisch nicht immer Bibel lesen möchte, dass dein Fleisch nicht immer dazu aufgelegt ist, in neuen Sprachen zu beten oder überhaupt zu beten, sondern dass es immer alles andere gerne tut. Fernsehen, auf der Couch liegen, Chips essen und im Computer sein und machen und tun. All das möchten wir tun, die ganze Zeit. Geht uns allen gleich. Und wir haben Probleme mit in unseren Augen und die müssen wir züchtigen. Und Gedanken müssen wir lernen. Also ein großes Schlachtfeld unser Fleisch. Haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf näher einzugehen. Aber du bist aus den Aussagen der Schrift ein Geistwesen. Und dieses wiedergeborene Geistwesen, das früher, bevor du zu Jesus kamst, warst du in deinem Geist sündig. Deine innere Herzensnatur, deine geistliche Natur war sündig, war verloren. Und wenn du in diesem geistlichen Zustand gestorben wärst, wärst du getrennt worden von Gott in alle Ewigkeit. Aber jetzt durch die Annahme Jesu ist dein Geist neu geboren worden. Und die Bibel sagt, du bist Gerechtigkeit Gottes geworden. Dein Geist ist sündlos, ist gerecht, ist heilig, ist Gott wohlgefällig. Obwohl dein Fleisch immer noch störrisch ist und diese typischen Schwächen hat, die von mir aus dir sehr bekannt sind. Aber du in deinem Geist, was deine wahre Identität ist, ich bin ein Geist, besitze eine Seele, wohne in einem Körper, aber ich bin ein Geist. Meine Identität ist, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin Gott wohlgefällig, ich bin Kind Gottes, ich bin Sohn, Tochter Gottes. Ich kann jetzt zu Gott treten, direkt in das Allerheiligste, durch Jesus, durch das Blut Jesus. Halleluja! Trotzdem, dass ich unvollkommen bin in meinem Fleisch. Und wenn du sündigst, bekenne es, er ist treu und gerecht, vergib dir und reinig dich von aller Ungerechtigkeit, die durch das Fleisch versucht, sich uns anzuhaften. Aber du bist Gerechtigkeit Gottes. Und du als dieser wiedergeborene Geist, der die Gerechtigkeit Gottes ist, du sprichst die Gerechtigkeit Gottes oder die Gerechtigkeit als Glauben, spricht so. Und jetzt lesen wir das schnell. Sprich nicht in deinem sprich nicht in deinem Herz, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund, den Abyssos ist das griechische Wort, hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Nein, das sagt sie nicht, sondern was sagt sie? Die Gerechtigkeit des Glaubens sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wow. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Was sagt die Gerechtigkeit des Glaubens? Sagt sie, oh Jesus, komm doch herab und hilf mir. Oh Jesus, komm doch, wenn du nicht glaubst, dass er auferstanden ist und im Himmel ist, wenn er noch im Totenreich ist, oh komm doch herauf aus dem Totenreich, Herr Jesus. Nein, die Gerechtigkeit des Glaubens weiß, Jesus hat alles, hat mich erlöst, hat alles getan. Er ist jetzt im Himmel. Und er hat jetzt mir, als seinem Sohn, als seiner Tochter, die Vollmacht gegeben, im Glauben Dinge aus dem Wort zu empfangen. Ich höre das Wort, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Er erfüllt all meinen Mangel aus nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus. Das höre ich über diese unsichtbaren Realitäten, Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Ich bin schon geheilt worden durch die Striemen, die auf Jesus gelegt wurden, durch die römischen Soldaten. Also ich bin geheilt worden, vollendete Tatsache. Wenn ich geheilt worden bin, dann bin ich geheilt heute. Wenn das in der Vergangenheit geschehen ist, dann bin ich ja heute geheilt. Das eine geistliche Realität, die ist eine höhere Wahrheit als die Wahrheit, dass dein Körper sagt, nein, du bist krank, du hast Schmerzen, du hast einen gebrochenen Nacken, du hast Lungenprobleme, du hast, was weiß ich, Hüftprobleme und das Röntgenbild sagt es auch und der Tumor, du spürst ihn auch oder da ist auch der Schmerz. Das ist eine Wahrheit. Das ist natürliche Wahrheit. Die können wir nicht einfach verleugnen und durch Verleugnen geht sie weg. Das ist nicht, wovon wir reden. Nein, wir haben aber eine Wahrheit aus einer höheren Kategorie, der geistlichen Welt Gottes, aus der alles gekommen ist, das Gute. Aus der alles geschaffen wurde und aus dieser geistlichen höheren Realität sagt, der Meister, der Schöpfer, der Herr über dieses unsichtbare, ewige Reich, er sagt, durch die Wunden meines Sohnes bist du geheilt worden. Nur er hat es gewusst. Nur sie, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nur sie haben gewusst, als die Soldaten und ihm den Rücken verfleischten. Und das war eine Schau, eine schreckliche Sache. ISIS von damals. Und bei lebendigem Leibe haben sie ihn gekreuzigt. ISIS von damals. Aber Gott wusste, dass ihr seid gerettet, der Fluch ist gebrochen, die Sünde ist besiegt, die Krankheit ist besiegt und überwunden. Gott wusste das, Gott plante das, Gott hatte das schon lange vorausgedacht und jetzt kam es zustande. Und jetzt ist es vollzogen, jetzt wird er sogar, stirbt er unseren Tod und geht bis in den Abyssos, bis in den Bereich der verlorenen Geister, vertritt uns dort, wo wir hätten hingehen müssen wegen unserer Sünde. Als alles vollendet ist, dass wir gerechtfertigt werden, dass Gott uns gerecht sprechen kann, ruft Gott ihn heraus und er kommt hoch und steigt nicht nur auf die Erde wieder aus dem Grab heraus, sondern bis zur Rechten Gottes. Und dort vertritt er uns. Dort spricht jetzt sein Blut Besseres als das Blut von irgendjemand anderen. Und er spricht dich gerecht und es gibt dir die Autorität, zu den Problemen deines Lebens aus Glauben zu sprechen, auf der Basis der Offenbarung des Wortes Gottes. Wenn Gott sagt, durch die Wunden Jesu bist du geheilt, dann, wenn du das auch lernst zu sagen, in den Wunden Jesu bin ich geheilt, dann sprichst du im Glauben und dann kommt das zustande, was Gott gesagt hat. Nicht unbedingt augenblicklich. Wir werden am Schluss, wenn wir noch dazu kommen, Hebräer 10 lesen, die Passage, die ich auch bei der letzten Predigt gelesen habe. Geduld oder Ausharren habt ihr nötig. Denn noch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen. Er wird kommen, aber noch eine kleine Zeit. Und eben, ein Tag kann ja wie 1000 Jahre sein bei Gott. Aber gut, nein, davon muss jetzt nicht ausgehen, dass es noch 1000 Jahre, bis dann Gott langsam gleich durchkommt. Nein. Er kommt, aber eben, selbst als Jesus zu dem Baum sprach, hat es 24 Stunden gedauert, bis der Baum dann sichtbar war, verdorrt. Also es braucht Zeit. Aber das Wichtige ist, wenn du aus dem Wort Gottes hörst, durch die Wunden des Sohnes Gottes ist mir Heilung zuteil geworden, oder im Neues Testament bin ich geheilt worden. Fürwahr, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist eine Zusage Gottes, dass Gott sich um deinen Mangel kümmert. Und wenn du das glaubst aus dem Hören, aus der Offenbarung des Wortes, Gott sorgt sich um meinen Mangel. Das bedeutet nicht, jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten, weil das auch in der Bibel steht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Hast gehört? Okay. Alles klar. Immer muss die ganze Bibel lesen, damit du nicht nur auf einem kleinen Ding dein Häuschen baust, deine Offenbarung und so weiter. Damit du ausgewogen lernst zu leben und so weiter. Aber tatsächlich ist es so. Wenn du im Prinzip alles tust, was du tun kannst als Mensch, um für dein Auskommen zu sorgen, wird Gott sich um das kümmern, was du nicht beeinflussen kannst. Wenn du ihm glaubst und vertraust und es hörst und es glaubst mit deinem Herzen und sprichst, mit deinem Munde, das ist unser Thema. Du sprichst, der wichtige Punkt heute Morgen ist, nicht nur glauben passiv, ich glaube das, sondern deklarieren, sprechen, bekennen. Bekenntnis oder bekennen in Griechisch ist homologeo, das Wort ist homologeo. Das kann man wörtlich übersetzen, so heißt es folgendes, dasselbe sagen. Was? Dasselbe von was? Das sagen, was Gott sagt. Wenn du das sagst, was Gott sagt, wenn du dasselbe sagst, was Gott sagt, dann ist das Bekenntnis des Glaubens und dann wirst du das erleben, was Gott gesagt hat, dass dir gehört oder dass dir gehören wird. Seid ihr noch alle da? Lerne dasselbe zu sagen, was Gott in seinem Wort sagt. Und das ist in allen Bereichen. Der Erlösung, das ist im Bereich der Sünde, von sündigen Gewohnheiten, von sündigen Gebundenheiten, wo du nicht scheinbar loskommst. Durch Fasten und Beten alleine geht mir manches nicht. Wenn du natürlich fastest von deinem Bildschirm oder von deinen Dingen, die dir zum Problem werden, wenn du denen absagst, wenn du das abschneidest, dann ist das schon mal gut. Hungere mal dieses Ding aus, damit es nicht immer wieder neu genährt wird und du immer wieder neu dieselben Bilder in deinem Kopf hast oder dieselben Probleme und so weiter. Ja, das ist schon nicht falsch. Aber wenn es nur ein Fasten ist, dann ist es eben ein Bemühen durch Absagen oder sich enthalten, wird es dann besser werden. Nein, das ist noch nicht Erlösung. Das ist nur ein Ringkampf, wo ich vielleicht am Schluss irgendwo das Gefühl habe, jetzt habe ich ihn unter den Füßen. Naja, bis du einen Schritt weiter gehst und schon springt er dir wieder in den Nacken und so weiter. Anyway, sondern Erlösung ist durch Jesus, Römer 6, Vers 11 ist der Vers. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot und Gott aber lebend durch Jesus Christus. Also auch ihr, das ist der Vergleich mit Jesus. Jesus ist gestorben der Sünde ein für alle Mal. Und dann heißt es in der Identifikation mit Jesus, deinem Retter, halte du dich auch in Christus als der Sünde gestorben. Ich bin der Sünde des whatever es sein mag, gestorben in Christus. Ich bin erlöst, ich bin befreit von dieser Sünde. Früher in der Bibelschule habe ich dieses Beispiel benutzt von einer Schwarzwälder Torte oder sowas. Wenn du gerne Schwarzwälder Torte isst. Und du solltest es aber nicht essen, weil es nicht mehr dir gut tut, weil du schon zu fett geworden bist und so weiter. Und jetzt serviert man dir eine Schwarzwälder Torte, will dich also wieder dazu bringen, dass du der Schwäche da erliegst. Wenn du dir aber vorher einen Kopfschuss gibst und stirbst, dann wirst du damit keine Probleme mehr haben. Das ist die Lösung. Ist vielleicht ein bisschen ein makabres Beispiel und musst du natürlich überhaupt nicht tun, weil Jesus ist für dich schon gestorben. Jesus ist der Sünde, der Versuchung, der Herrschaft, der Macht der Sünde abgestorben. Er hat durch sein Leben der Sünde völlig widerstanden und dann hat er deine sündige Natur, deine Schwäche, deine Versuchbarkeit praktisch angezogen, sich völlig eins gemacht mit dir und mir. Und deswegen wurde er ja auch so bestraft und konnte er vom Tod und von Satan überwältigt werden und ist gestorben, weil er zur Sünde gemacht wurde mit deiner sündigen Natur und mit meiner sündigen Natur. Und dann ist er gestorben. Und dann ist er auferstanden zu einem neuen Leben. Und so wie Christus zu einem neuen Leben auferstanden ist, so wandeln auch wir jetzt in einem neuen Leben. Du bist in Christus, in deinem Geist, völlig frei von der Sünde. Und jetzt lernst du, deinen Geist zu nähren, deinen Geist zu stärken mit dem Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das Brot des Lebens. Du musst täglich das Brot des Lebens essen, das Wort Gottes, um deinen Geist zu stärken, deinen Geist zu nähren. Dann entwickelst du Kraft, dann entwickelst du Glauben, um der Versuchung und der Lust in dieser Welt zu widerstehen und zu überwinden. Hello. Und dass es ein Kampf ist und dass dieser Kampf nicht aufhört, bis wir verwandelt werden oder Jesus wiederkommt. Join the club. Das ist unser Schicksal, in Anführungsstrichen. That's it. Aber das Problem liegt nicht bei Gott, dass er uns in diesem Schicksal gelassen hat. Nein, das Problem liegt bei unseren Ureltern Adam und Eva. Die haben das verursacht. Lasst sie uns dann alle zusammen im Himmel verprügeln und dann wieder vergeben und so. Nein, das war natürlich nur ein blöder Scherz. Aber vor allem wirst du keine Lust mehr zum Verprügeln haben da oben. Da ist dir all das genommen. Wozu du vielleicht jetzt noch Lust hättest und dich immer wieder überwinden musst oder so. Nein, nein, aber die Schuld ist nicht bei Adam und Eva. Die haben auch gesagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die war schuld. Das ist natürlich eine Wahrheit, die für uns Männer schon eine gewisse Wahrheit drin hat oder so. Nein, auch das ist ein dummer Scherz. Nein, nein, nicht die Frau war das Problem und die Frau, die Schlange war das Problem, ja. Aber eigentlich lag nicht das Problem an der Schlange, nicht an der Frau, nicht an Adam. An Adam lag's. Adam hatte die Macht und auch Eva zu widerstehen. Die Schuld lag bei ihnen. Mea culpa, sagen die Katholiken. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Wollt ihr wissen, was das heißt? Meine Schuld, meine Schuld, meine übergroße Schuld. Ich bin als Katholik aufgewachsen. Dominus vobiscum, hä? Ja, ich komme gleich. Dominus, wo bist du? Komm. Anyway, nein. Also, mea culpa. Meine Schuld. Sag mal, meine Schuld. Meine Schuld. Meine übergroße Schuld. Das ist kein schlechtes Bekenntnis. Nein, du bist schuld, dass du sündigst. Nicht der Versucher, nicht dein Fleisch als solches, sondern du bist der Reiter auf diesem störrischen Pferd. Und wenn du oder diesem Hund oder auch dieses Kind, das unter deiner Macht ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da darf ich jetzt nicht reingehen. Oh, ich verzweifle manchmal, wenn ich beobachte, wie Eltern nicht mehr wissen, wie man Kinder erzieht. Und wie sie sich dominieren lassen von diesem süßen kleinen Fratz. Rebello. Du tust ihm keinen Gefallen, diesem süßen Schnuckibutz, dass du fressen möchtest vor lauter Liebe, wenn du es alles machen lässt, was es will. Du musst Nein sagen und dein Nein muss ein Nein sein. Nicht nach dreimal gibst du dann auf. Nein, ich bin der Boss. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Diese Kassette kommt später.
Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.